Und auch bei so Fragen, hast du da jetzt 2 oder 3 Tropfen verwendet? Das kann man so auf die Ferne sowieso nicht sagen. Immer wieder dieser Appell, Eigenverantwortung.
Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromatherapie und Aromapflege im sonnigen Hunsrück. Ich freue mich, heute wieder mit dir, liebe Iliane, einen Podcast aufzunehmen. Was machen wir sonst noch nebenbei? Ja, eigentlich viel zu viel, um alles aufzuzählen. Unter anderem warten wir auf unser Buch, von dem wir erfahren mussten, aber nicht vom Verlag, dass es irgendwie später kommt. Auch seltsam. Wir schreiben ein Buch und hören gar keine Verzögerungen, werden nicht informiert. Seltsame Sache. Wir harren der Dinge, die da kommen.
So nach dem Motto, übrigens, deine Hochzeit wird platzen. Wie, wo? Ja, das habe ich bei Amazon gelesen.
Genau.
Ja, hallo, hier ist die Eliane Zimmermann, Autorin, Aromatherapeutin seit weit über 30 Jahren vom, so milchig-sonnigen Atlantik.
Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
Heute kannst du uns über die Schultern hören bei etwas, was wir ständig machen. Und zwar haben wir jetzt mal beschlossen, weil wir nach wie vor, trotz entsprechender Aufforderungen, immer noch mehr als genug mit Fragen bombardiert werden, haben wir jetzt beschlossen, wir machen jetzt wirklich eine lockere Serie, wo wir einfach mal alle Fragen, die uns dann, je nachdem, 3, 4, 5 Wochen vor der Aufnahme dieser Podcast-Folgen uns diese Fragen erreichen. Und wir werden die in unserer üblichen Art beantworten. Wir diskutieren das, wir denken drüber nach, wir geben vielleicht Vorschläge. Das heißt, das ist ein riesiges Thema, bei dem du uns heute über die Schultern hören kannst.
Aber Eliane, du hast doch gestern schon gehört, es ist doch kein Wunder, dass die Menschen dir Fragen stellen, wenn du denn auch immer wieder so ausführliche Artikel schreibst.
Ja, darüber war ich auch amüsiert. Es sollte ja wirklich, da sind wir ja gleich bei der ersten Frage. Ne? So, wir müssen aber erst noch das Feedback lesen. Aber das war wirklich lustig, weil es sollte tatsächlich, ich habe es mir ganz fest vorgenommen und habe es auch mit Sabrina auf die gewohnte Art beim Telefonieren besprochen. Das wird ein ganz kurzer Artikel werden. Und dann bin ich wieder wie Rotkäppchen im Wald eingetaucht und dachte, ach, das ist ja noch spannend und das muss ja noch sein. Ja, dann wurde es halt wieder ein riesiger Artikel, der echt nur eingeschoben war, weil der eigentliche Artikel ist ja heute erschienen.
Ja, dann lesen wir mal eins unserer Feedbacks vor. Wir müssen heute wirklich 2 lesen, deswegen haben wir das eine massiv gekürzt, weil es ist riesengroß. Danke, danke, danke dafür. Es kommt aus den Niederlanden.
Also Entschuldigung, wir haben es nicht wirklich gekürzt, sondern wir lesen nur einen Teil daraus vor. Also wir haben nicht eingegriffen. Ne?
Mhm. Ja, genau, wir haben nicht eingegriffen, aber wir können es nicht komplett vorlesen. Liebe Eliane, liebe Sabrina, jetzt muss auch ich mal ein Feedback schreiben. Ich höre gerade euren neuen Podcast, jetzt mal eben auf Pause, sonst verpasse ich ja noch was, und habe dem vorgelesenen Feedback gelauscht. Und was muss ich sagen? Genauso erging es mir auch. Schon witzig. Ich wohne in Amsterdam. Aromatherapie ist in den Kliniken und auch in den Pflegeheimen oder bei Massagen auch hier bekannt, aber eben nicht im Privathaushalt. Meine französische Freundin hat mich vor 2 Jahren zu einer Öleparty eingeladen. Ich hatte überhaupt keine Idee, was das denn sein soll. Aber da ich allem Neuen immer offen gegenüberstehe, habe ich mal mitgemacht. Diese Öl-Plastikschüssel-Party eines großen amerikanischen Unternehmens hat mich auf die Pferde der ätherischen Öle gebracht. Ganz zu meinem Erstaunen musste ich auch feststellen, dass ich seit der Geburt meiner ältesten Tochter vor 12 Jahren immer ätherische Öle genutzt habe, aber eben unbewusst. Sei es der Hamamelis-Myrte-Balsam oder das Engelwurz-Balsam, selbst Heilwolle war bei mir immer im Haus und jetzt auch wieder. Auch ich habe mich erst mit den amerikanischen Ölen auseinandergesetzt und wollte aber auch einfach mehr wissen. Da ich mittlerweile ein bisschen verniederländischt bin und der gemeine Niederländer ein Schnäppchenjäger ist, habe ich mich im deutschsprachigen Internet auf die Suche nach kostenlosen Online-Kursen gemacht und bin so erst auf 2 verschiedene Firmen in Deutschland aufmerksam geworden. Einer der Kurse erklärte die Qualitätsmerkmale eines guten ätherischen Öls und auch ich habe mich auf die Suche nach der Antwort gemacht, warum die amerikanischen Produkte denn so teuer seien. Ich hatte auch ein Angebot dieser Firma, um ihre Öle zu verkaufen, aber mein Bauchgefühl und mein gutes Gewissen konnte sich damit nicht vereinbaren. Ich kriege jetzt noch Bauchweh, wenn ich lese, was man alles einnehmen soll und wie hoch die Dosierungen sind. Nun gut, ich habe mich dem abgewandt, ein Studium der Aromatherapie hier in den Niederlanden erfolgreich abgeschlossen und bin auf euer Buch, die Aromatherapie für Kinder, auf euch aufmerksam geworden. Mittlerweile habe ich jedes eurer Bücher verschlungen.
Wie nett, vielen Dank.
Das andere Feedback war auch noch ganz schön, fand ich. Das müssen wir noch, das ist so ein kleines, niedliches Feedback.
Ja, manchmal kommen so richtig liebe und auch inspirierende Sätze. Ne?
Genau. So eine Herzensfreude, euch Herzensbesitzerinnen zuzuhören. Es ist uns eine Herzensangelegenheit zu schreiben, dass euer Podcast herzallerliebst und unsere Herzen erfreut. Meine Mutter ist 85 und an den Besuchssonntagen hören wir nach dem Mittagsessen gemeinsam euren Podcast. Unsere Mutter macht es viel Freude und ich lerne viel dazu. Es ist uns zu einem Mutter-Tochter-Ritual geworden. Dafür wieder einen Herzensdank.
Es ist so, so nett. Vielen Dank auch. Ja, gut, dann steigen wir, glaube ich, in diese erste Majoran-Frage ein. Wir müssen dazu sagen, manchmal sind wir uns auch nicht so ganz sicher, ob manche Fragen ja auch wirklich ernst gemeint sind. Und das war so eine, wo es darum ging, ob es ein Öl oder Öle gibt bei vermehrter Erregtheit. Also es wurde auch nicht näher erläutert. Und da wurden dann wurde eine Therapie mit verschiedenen Benzodiazepinen genannt. Das heißt, da ist offensichtlich dann schon eine Therapie erfolgt. Also jetzt mal wirklich ganz, mal völlig abgesehen davon. Wir kennen diese Person nicht und wir wissen nicht, was ist mit Erregtheit gemeint. Es könnte auch Hyperaktivität sein. Es könnte eine Übererregung des Nervensystems sein, auch im Sinne von stark sensiblen Personen. Aber gut, wir gehen mal davon aus, dass es eine sexuelle Übererregtheit ist. Und da haben wir eigentlich standardmäßig dieses Majoranöl, also das echte Majoranöl, Oreganum Majorana. Dazu, das war eben gestern der Fall, nur ein ganz kurzer Artikel und dann wurde es doch ein langer Artikel, den verlinken wir unten in den Shownotes. Und was mir nicht mehr eingefallen war, es gibt so eine nette Anekdote, weil das hatte ich dann auch nicht so bedacht in dem Artikel, dass es ja quasi, ich sage es einfach mal wirklich so, wie es ist, sexuelle Belästigung ist ein Thema für Krankenpflegende, teilweise wirklich ein ganz schlimmes Thema. Letztendlich auch nachzuvollziehen, weil was können kranke Menschen schon viel machen? Ein bisschen Fernsehen, ein bisschen lesen. Und manche kneifen dann halt den Pflegenden in den Allerwertesten oder sonst was. Und das hat natürlich auch verschiedene Stufen. Es erfolgt Körperkontakt, der manchmal zu unerwünschten Ergebnissen führt. Das heißt, manche Pflegende können sich da auch nicht helfen. Und da hast du so eine wunderschöne, so eine schöne Anwendung kennengelernt.
Ja, vielleicht vorneweg auch mal ganz kurz. Ich habe vor ein paar Tagen zufälligerweise einen Bericht in einem der Spartensender der Öffentlich-Rechtlichen gesehen, den ich total spannend fand und habe den sehr aufmerksam dann auch verfolgt. Da ging es tatsächlich um die Sexualität von Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Und überhaupt auch um Sexualität im Altenpflegeheim und Menschen, die sich dort begegnen, vielleicht ihren Partner verloren haben und dann auch nicht nur Händchen halten, sondern unter Umständen auch ihre zärtliche körperliche Zuneigung sich gegenseitig zeigen möchten. Und das ist ein Projekt, was ich total schön fand, weil warum soll man nur, weil man plötzlich 70, 75, 80 oder älter ist, keine Bedürfnisse nach körperlicher Nähe mehr haben? Manchmal sind diese Bedürfnisse vielleicht schon mit Kuscheln, Haut an Haut auch befriedigt und bei anderen kommt es doch zu sexuellen Handlungen oder sie haben Lust dazu. Und dieses Projekt fand ich ganz, ganz hervorragend, auch dass man Menschen, die keinen Partner dort haben, einen Freiraum und auch die Intimsphäre wieder gewährt, dass sie zum Beispiel auch sich selbst befriedigen können und dürfen und nicht jeden Moment Angst haben müssen, dass die Pflegekraft im Raum steht oder dass man Menschen, die Inkontinenzmaterial tragen, auch die Möglichkeit gibt, dass sie nicht in der Windel rumwühlen müssen, sondern einen Freiraum haben für ihre Sexualität. Das nochmal auch vorneweg gesagt, dass es manchmal eben ein Ventil auch braucht. Und dennoch kann es auch gerade im Bereich der Demenz zu unkontrollierten sexuellen Übergriffen dem Pflegepersonal kommen, die sich dann einiges einfallen lassen, um sich davor zu schützen, wohlwissend, dass dieser Mensch unter Umständen gar keine andere Möglichkeit aus seiner Sicht auch hat oder das als nicht, ja, sagen wir es mal so, kriminell auch betrachtet. Es ist ja quasi schon auch eine, ja, eine kriminelle Handlung, jemanden einfach anzufassen. Ja, und da gab es eine Frau, die bei mir die Ausbildung gemacht hat, die hat als Betreuungsassistentin in einer Pflegeeinrichtung gearbeitet und die hat von mir gelernt, dass Majoran, nämlich eben genau das, was du da so schön beschreibst in dem Artikel auch, diese sexuelle Erregung eindämmen kann. Und die hatte einen Kandidaten, der sehr gut darauf angesprochen hat. Der bekam morgens ein Tröpfchen Majoranöl in seine Schuhe oder auf die Fußsohlen gerieben, bevor er die Schuhe anbekam. Und seine sexuelle Lust hat sich tatsächlich, ja, reguliert auf ein Maß, wo die Pflegenden wieder relativ entspannt sein konnten.
Interessant, ne, dass das heutzutage noch so ein Tabuthema ist. Ich erinnere mich auch daran, wie komisch das erstmal war, als mein Bruder mit Down-Syndrom mit, 50 oder so, der kam in ein betreutes Wohnen, wo er wirklich sehr, sehr, wie soll man sagen, unabhängig leben konnte. Und der hat sich, glaube ich, am ersten Tag knall auf Fall in eine Bewohnerin verliebt. Und die waren dann dauernd am Händchen halten, kuscheln. Man sah die gar nicht mehr getrennt. Die waren immer zusammen. Und das ist irgendwie tatsächlich noch ein absolutes Tabuthema. Und dann wiederum kenne ich das Thema auch aus der Flugwelt. Die Flugbegleiter müssen sich, männlich und weiblich, müssen sich oft wirklich Unmögliches gefallen lassen, weil A, müssen sie höflich sein und B, sind sie dann beim Servieren und helfen und anschnallen und Getränke bringen und so weiter. Müssen sie sich über einen beugen und alles eng und sie können nicht ausweichen. Und da gibt es wohl auch ein ganz hohes Maß und auch eben eine Dunkelziffer an nicht unerheblichen Belästigungen. Jetzt ist natürlich, was wäre die Lösung? Sprühe ich mich dann als Stewardess vor dem Flug mit Majoran ein? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Vielleicht könnte man ja so Feuchttücher, Desinfektionstücher mit Majoranduft verteilen.
Im ganzen Flugzeug, ne? So eine Masseninhalation. Nee, also klare Lösungen haben wir da nicht. Also Majoran kann möglicherweise eine Hilfe sein. Es ist ein stark parasympathikotones Öl. Das heißt, es macht uns in Anführungsstrichen schlaff, angenehm müde, regenerierend. Das ist ein Reparatur, also es ist der Teil des Nervensystems, der Reparaturen und Erholungen und so weiter quasi anwirft und der die Anspannung quasi ein bisschen reduziert oder stark reduziert. Also insofern kann es sein, dass Majoranöl da tatsächlich eine Hilfe ist. Es gäbe theoretisch noch das Mönchspfefferöl in diesem Themenbereich, aber das hatten wir schon bei unseren Pfeffern, bei der Pfeffer-Podcast-Folge angesprochen. Das ist ein ätherisches Öl. Also erstens ist es nicht nur eins, sondern es sind mindestens zwei aus Blättern und Früchten. Und zweitens ist es doch sehr stark eingreifend in den Progesteronhaushalt. Das ist uns zu heiß, uns damit zu beschäftigen, das anzuwenden und zu empfehlen. Darum lassen wir das außen vor.
Aber Eliane, es gibt ja auch den umgekehrten Fall. Was ich mal beobachtet habe, war, dass ich in einem Haus zu einer Teamschulung war. Das war eine Einrichtung für behinderte, beeinträchtigte Menschen, geistig beeinträchtigte Menschen. Da haben die schon ein bisschen Aromapflege gemacht und haben extrem viel Ylang Ylang, Jasmin und Sandelholzöl verwendet und haben sich umgekehrt gewundert, dass die sexuelle Erregung extrem hoch war bei den Bewohnern. Ja?
Das ist ja unglaublich.
Sie haben da irgendwo mal gelesen, das beruhigt, das entspannt, das entkrampft, ja. Und haben sich aber gewundert, dass es plötzlich zu vermehrten sexuellen Wünschen gekommen ist.
Ja, also das, ja, auch, ne, auch so ein bisschen tabu, würde ich sagen, ne, dass man sich damit dann nicht unbedingt befasst oder völlig überrascht ist. Klar macht die Anwendung von Ylang Ylang und Sandelholz nicht automatisch eine sexuelle Erregung, aber bei Menschen, die sozusagen auch diese Bedürfnisse, Wünsche unterdrücken müssen aufgrund der Situation, in der sie jetzt sind, in so einem Pflegeheim, kann es eben sein, dass dann entsprechende Zentren im Gehirn und in den Hormonabteilungen im Körper quasi angeregt werden. Also deswegen, man muss Aromapflege und Aromatherapie ganzheitlich betrachten. Und ich bin immer wieder und jede Woche und fast jeden Tag aufs Neue erstaunt, warum manche Leute glauben, dass sie nach einer 1- bis 2-tägigen Produktschulung auf einmal Aromaexperten sind. Es erschüttert mich, weil selbst nach 30 und 35 Jahren denken wir, meine Güte, es ist noch so viel, was wir nicht wissen. Deswegen telefonieren wir ja so oft miteinander und diskutieren und vergleichen. Und hey, hast du mal eine Analyse von dem und hast du schon mal gehört, dass das Öl jenes macht? Und jeden Tag schicken wir uns diese Faszination auch zu. Hast du den Artikel schon gelesen? Und also wir tauschen uns da so massiv aus, weil wir das Gefühl haben, wir sind immer noch bei so einer Basiswissen-Ebene.
Genau. Dann hatten wir eine weitere Frage. Da ging es um die Wundheilung nach einer Bypass-Operation. Was können wir da empfehlen? Die Wunde ist sehr trocken, sie ist zwar geschlossen, aber sie juckt und spannt. Ja, was können wir da empfehlen? Also spontanerweise, erstens mal können wir solche Fragen schwierigst beantworten. Wir kennen den Patienten nicht, wir kennen den Allgemeinzustand nicht. Ist der vielleicht neurodermitisch auch noch veranlagt? Hat der grundsätzlich ein Hautproblem? Ist es im Moment einfach nur so? Also aus der Ferne ist sowas immer sehr, sehr schwierig. Wenn wir das spontan tun dürften, wäre mein erster Gedanke, an der Stelle ganz unproblematischen Rosenhydrolat erstmal zu verwenden. So, das wäre so meine erste Hilfemaßnahme, wo ich sagen würde, schau mal, wie reagierst du da drauf, wie fühlt sich das an, hört der Juckreiz auf, hört auch das Spannen vielleicht schon auf und dann könnte man eventuell weiter gucken.
Ja, ich denke dann natürlich auch immer an die innere Versorgung mit Hautwachstumsfaktoren, sprich den Omega-3-Fettsäuren, die, wo wir fast alle im Mangel liegen durch die heutige Ernährung sowieso. Und selbst wenn wir uns fast vorbildlich ernähren, haben wir höchstwahrscheinlich einen Omega-3-Mangel. Ich verweise dann auch immer auf den Test, den man zu Hause machen kann. Ist jetzt nach der Operation wahrscheinlich in Anführungsstrichen zu spät, beziehungsweise in der Heilungsphase, beziehungsweise in der möglichen Blutungsphase vielleicht nicht ganz so in Ordnung, weil eine vernünftige Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren, so wie sie sein sollte, ist auch gut für die Fließeigenschaften des Blutes und damit plötzlich anzufangen, nachdem so eine massive Operation gemacht wurde, halte ich dann nicht für sicher. Aber das wäre dann wiederum auch ein Hinweis für Menschen, die von ihrer geplanten Operation wissen. Es ist natürlich nie zu spät, mit einer vernünftigen Fettsäureversorgung anzufangen. Und wenn man weiß, ich werde in 2-3 Monaten operiert, wäre das auf alle Fälle ein ganz, ganz wichtiges Thema. Für die lokale Anwendung würde ich jetzt nach dem Rosenhydrolat tatsächlich Skibutter nehmen, eine Bio-Skibutter. Ich finde das ganz wichtig, dass wir da auch wirklich auf zertifiziert Bio gehen, damit wir nicht noch irgendwelche Lösungsmittel mit auf diese empfindliche, kaputte Haut draufgeben. Und da kann man sich selber Salben machen. Da haben wir auf all unseren Seiten viele, viele Rezepturen für Heilsalben. Wir können sie natürlich auch so einfach direkt aufs Rosenhydrolat, aufs gesprühte Rosenhydrolat dann ganz hauchdünn vorsichtig einreiben. Und nein, wir müssen nicht auf die Narbe, auf die Wunde, auf den Schnitt gehen. Wir können eine Wundumgebungspflege machen. Das heißt, der Körper, der wird das wirklich buchstäblich dankbar aufsaugen.
Also ich empfehle immer, wenn es sich so anfühlt, als wenn die Haut zu kurz wäre. Also wenn, wie wenn etwas auf Spannung genäht ist oder sowas, ja, dass man vielleicht noch einen Hauch Weizenkeimöl mit dabei macht. Weil Weizenkeimöl kann das Gewebe schön weich machen. Also nicht weich im Sinne von aufweichen und die Wunde öffnet sich wieder, sondern weich im Sinne, dass die wieder elastischer wird. Und wenn man dann möchte, gerne auch noch sowas mit rein gegen Juckreiz, wie ein Hauch Manukaöl zum Beispiel oder Rosengeranie, Palmarosa, also alles, was einfach da auch nochmal zusätzlich lindern kann.
Also und das ist Entschuldigung, es ist ja zusätzlich auch noch beides, sowohl das Rosenhydrolat als auch die Öleanwendung, eine ganz wichtige Prophylaxe, damit keine Krankenhauskeime reinkommen. Ja. Also das wäre für mich sowieso ein absolutes Muss, auch wenn die Wunde super verheilt, würde ich trotzdem diese Pflegeprophylaxe machen. Also immer dieses Two-in-One, wir tun dem Körper, der Regeneration, der Heilung was Gutes und gleichzeitig verhindern wir hoffentlich, auch durch den Eingriff in das Quorum Sensing der Bakterien, weil die lauern garantiert an irgendeiner Zimmerecke und sagen, bei nächstbester Gelegenheit stürzen wir uns da drauf. Und wenn wir das Quorum Sensing der Keime, also das gilt auch für Pilze, quasi stören durch unsere Düfte, die Mikroorganismen ganz ekelhaft finden und dadurch verstehen die sich nicht mehr, verringern wir die Chance, dass sie uns attackieren. Also das ist mittlerweile wissenschaftlich ganz gut untersucht.
Ich habe zum Beispiel meiner Mama, die jetzt am Knie operiert wurde, also ein Ersatzteil bekommen hat, schon Tage vorher empfohlen, mit ihrer Kniemischung, die sie immer von mir hat, immer und immer wieder weiter ihr Knie einzureiben. Sie sagt dann auch, naja, aber ich werde ja jetzt operiert und das brauche ich ja jetzt nicht mehr. Doch, habe ich gesagt, benutze die Mischung bitte weiter, damit du quasi richtig einmariniert bist, wenn die da das Knie öffnen. Dann haben die Keime schon gar keine Lust, sich da auch aufzuhalten. Und nach der Operation jetzt haben wir einfach rundherum in der Kniekehle und um den Pflaster rum eingerieben und zusätzlich ein Immortellnitrolat gesprüht, damit es einfach gut heilt und der Lymphfluss auch weiter gut funktioniert. Weil die Öle haben ja, auch wenn sie erstmal in der ersten Anwendungsidee für die Schmerzlinderung und Entzündungshemmung da waren, haben die ja so viele weitere Eigenschaften, die man jetzt quasi ausgraben kann und sagen kann, okay, jetzt brauchst du jetzt gerade die Schmerzlinderung nicht mehr im Sinne von mein Knie tut weh und hat eine schwere Entzündung, sondern jetzt brauchst du dieses wundheilende, keimvermindernde, was die ätherischen Öle auch mitbringen.
Da fällt mir noch so eine nicht Frage, sondern ein Bedenkensatz ein, den wir auch immer wieder kriegen. Ja, aber ja, wir dürfen ja nur steril arbeiten und die Öle sind ja nicht steril und so weiter. Da fällt mir nämlich eine Beobachtung ein, schon viele Jahre her, als ich auf einer Herzklinik ein Team über mehrere Jahre ein größeres Team geschult habe. Da gab es die ganz große Empörung bei einer Kollegin. Da sagte dann die eine Kollegin zur anderen, du brauchst jetzt nicht mehr dahin zu gehen und die Wunde zu versorgen, das hat der Herr Doktor sowieso schon gemacht. Und daraufhin meine Kollegin, wie hat er jetzt da diese, ich glaube, es war sogar eine Operation am offenen Herzen, wie hat er die jetzt versorgt? Der hat einfach mit Wundbenzin die Wunde gereinigt. Und dann dachte ich, okay, Schluck. Und dann wird immer wieder gejammert, oh Gott, Rosenhydrolat, um Himmels Willen, Lavendel, oh je, Hohlblätter, da könnte ich was verkehrt machen. Also wenn man in einer noch mehr oder weniger offene Herzwunde ein Wundbenzin fast reinkippt, dann denke ich, sollten wir mit unseren ätherischen Ölen alle mal auf Nummer sicher gehen.
Gibt es sowas wirklich?
Anscheinend, ja. Es ist so, was wird es her sein? So 12 bis 15 Jahre wird das her sein. Güte. Und da war ich, die Kollegin auch, sehr, sehr geschockt.
Meine Güte.
Ja. Nee, wir haben, das sind ja immer wieder ein Teil von unseren, die Fragen, die an uns gerichtet werden, sind immer wieder diese Bedenken, ja, darf ich denn wirklich? Und eine unserer Fragen auf der Liste ist ja auch Schwangerschaft. Immer wieder diese Schwangerschaftsfragen, ja, darf ich denn 1%iges XY-Öl anwenden? Da könnte ich manchmal nur laut schreien und denke, ja, was machst du denn sonst den ganzen Tag? Du isst Essen, was mit Weichmachern, Plastikfolien zugedeckt war und trinkst wahrscheinlich auch Wasser aus Plastikflaschen, wo Weichmacher Gleichmacher drin sind. Und ich sehe es auch bei vielen Schwangeren, die haben dann Plastiknagelklebstoffe und Verlängerungen und Acryl und was das alles ist auf den Nägeln drauf. Und die färben ihre Haare. Und die gehen natürlich auch zur Tankstelle und tanken ihr Auto. Das sind tägliche Riesenbelastungen. Und wenn man dann 1%iges ätherisches Öl, welches letztendlich auch immer, verwendet, dann ist man in einem absolut sicheren Bereich. Also es ist manchmal so, die Balance fehlt einfach immer wieder, ne? Dass man entweder das Zeug, die Öle literweise in sich reinkippt im Laufe eines Monats oder eben, dass man wegen einem Tropfen schon ganz große Bedenken hat.
Ja, und das ist ja gruselig. Also jetzt kam ja gerade diese neue, vor ein paar Tagen, diese Erkenntnis, dass die konventionelle Sonnencreme diese schwerwiegenden Verunreinigungen im Kinderurin macht, also wo der Kinderurin mit Giftstoffen angereichert ist. Man wusste zuerst gar nicht, woher kommt's, und jetzt nach und nach kommt's ans Licht. Es ist zum großen Teil mit auch diese konventionelle Sonnencreme verantwortlich. Ich habe dann sowas gehört, wie als ich es erzählt habe in meiner Familie, in meiner weiteren, also nicht in direkten Familie, sondern ein bisschen weiter. Ja, woher soll man denn sowas auch wissen? Das sagt einem ja niemand. Wo ich dann einfach nur den Kopf schüttel, ich unterrichte seit über 20 Jahren. Und seit über 20 Jahren erzähle ich, wie problematisch konventionelle Sonnencreme ist. Und dann wundere ich mich, dass es immer noch Menschen gibt, die sich wundern, dass sie etwas nicht wissen oder vielleicht nicht wissen wollen. Fragezeichen.
Ja, aber das Verrückte war ja der Nebensatz, dass das Zeug auch in Nachtcremes gefunden wurde. Man ist ja jetzt erst in den ersten Anfängen. Das heißt, immer wieder können wir nur appellieren, wir können manches nicht vermeiden. Wir können sogar manchmal noch nicht mal die Plastikflaschen unterwegs vermeiden, weil wir Durst haben und dann gibt es nur noch Wasser in der Plastikflasche oder so. Aber vieles können wir vermeiden. Und das eine ganz große ist tatsächlich die Kosmetik von morgens bis abends. Von der Zahnpasta bis zum Deo bis zu den Schminksachen. Das Zeug ist so vollgepackt mit wirklich teilweise ganz grausam toxischen, teilweise hormonbeeinflussenden Stoffen. Und wenn wir diese Seite quasi schon meiden, indem wir Naturkosmetik für alles nehmen, muss ja nicht selbst gemacht sein, kann man inzwischen in großer Auswahl und auch teilweise preiswerter als irgendwelche Schickimicki-Kosmetik einkaufen, dann sind wir zumindest schon mal diese Baustelle los. Wir können nicht alle diese Gifteinnahmen vermeiden, aber wir können zumindest diese Last reduzieren, und die Last ist in Kosmetik leider sehr, sehr groß. Und jede einzelne Firma, das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge, ne? jede einzelne Firma hält sich dann an die Obergrenzen. Aber wenn ich dann halt von morgens bis abends Seifen und Shampoos und womöglich dann auch noch irgendwelche chemischen Produkte dazwischen färben, kleben von Fingernägeln und so benutze, dann hat der Körper jeden Tag diese Last zu bearbeiten. Und warum nicht reduzieren? Also das ist so etwas, was nicht wehtut. Mir würde es wahrscheinlich wehtun, auf, keine Ahnung, auf irgendwas zu verzichten, was in Plastik verpackt ist vielleicht, irgendeine Lieblingsschokolade oder so. Aber manche Sachen kann man es, finde ich, sehr gut vermeiden. Einfach, das merkt man kaum. Kann man.
Ja, aber an irgendwas muss man ja sterben, Iliana.
Ja, kommt auch immer, ne? Kommt auch immer.
Genau. Dann denke ich mir immer, ja, stimmt, werden wir alle, also die Garantie haben wir alle, dass wir an irgendetwas sterben oder irgendwann sterben. Aber wenn ich es beeinflussen kann oder bestimmte Dinge weiß, dann kann ich, wie du eben schon sagst, da gegensteuern. Und ich habe heute Morgen eine Zahl gehört, dass, glaube ich, 9 von 10 Menschen eine überbelastete Leber haben. Und das finde ich schon sehr erschreckend, weil die Zahl hat sich in den letzten Jahren extrem geändert. Ja? Und wenn wir einfach mal sehen, dass die Leber wirklich eine zentrale Stelle in unserem Körper ist, die genau das zeigt, anhand dieser Zahlen, was wir gerade in unserer Umwelt, in unserem Leben eben an Giftstoffen aufnehmen und, wie du schon sagst, manchmal ja überhaupt nicht verhindern können, weil zum Beispiel die Böden belastet sind, weil Trinkwasser aus der Leitung, es ist eigentlich hier eine Katastrophe. Man hat quasi keine Möglichkeit mehr, bestimmte Stoffe aus den aus dem Trinkwasser herauszufiltern. Es gibt keine Filter dafür, mal abgesehen von Flüssigplastik, aber auch Medikamentenrückstände, radioaktive Substanzen. Es gibt keine Filter dafür. Also das ist quasi wie dieser Affe, der die Augen zuhält. Man hält die Augen davor zu, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Was will man sonst machen? Ja.
Ja, und mal abgesehen davon, an irgendwas muss man sterben, ist natürlich ein sehr, sehr unreflektierter, reflexartig gesagter Satz, weil meistens wird man erstmal schwer krank und verreckt dann auf gut Deutsch so langsam vor sich hin, kriegt irgendwelche furchtbaren Störungen, oft sind das dann gerade durch solche Toxine immer wieder neurologische Störungen. Man hat dann, keine Ahnung, man zittert dann, weil man Parkinson hat oder man wird vergesslich, vielleicht ist man auf dem Weg zur Demenz oder man hat irgendwelche schrecklichen Tumore. Und da kann man, da gibt es ja mittlerweile auch gute Zahlen, dass wir durch den Lebenswandel tatsächlich dieses ganze Risiko reduzieren können. Und natürlich bleibt immer noch eine Portion Pech und sogenannte Genetik auch noch übrig. Klar, aber das andere können wir durch unser ganz großes Gebiet, was wir halt immer so besprechen und empfehlen, tatsächlich reduzieren. Das war jetzt wirklich der langen Rede kurzer Sinn wegen der Frage nach der trockenen, juckenden Haut. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage über.
Ja, bei der nächsten Frage ging es darum, ob man Rosenhydrolat durch Nerolihydrolat ersetzen kann. Grundsätzlich ist es echt schwierig für uns bei einer Frage. Ich habe eine Rezeptur aus eurem Buch Aromatherapie für Frauen. In dieser Rezeptur ist Rosenhydrolat. Kann ich es ersetzen durch Nerolihydrolat? Das ist schwierig. Erstens mal kennen wir ad hoc jetzt nicht genau die Rezeptur, ohne dass sie genauer benannt wird. Zum Zweiten haben wir so viele unterschiedliche Rezepturen, im letzten Buch sind es über 400, geschrieben, dass wir uns sicher nicht an einzelne erinnern können. Und dann ist es immer noch wichtig auch zu wissen, ja, warum soll es ersetzt werden? Also nicht warum soll es ersetzt werden, sondern je nachdem, für welchen Zweck diese Mischung ist, kann ich es ersetzen oder kann ich es eben nicht ersetzen? Und das wäre immer nochmal grundsätzlich eine Sache, da muss man einfach viel, viel genauer wissen. Man kann sicherlich Nerolihydrolat ersetzen, wenn es darum geht, ich möchte morgens meine Gesichtspflege einfach in mein feuchtes, mit Hydrolat befeuchtetes Gesicht machen. Dann ist es grundsätzlich erstmal fast egal, wenn ich keine Problemhaut habe, welches Hydrolat ich nehme. Wenn es mir um Feuchtigkeit geht, dann schauen wir persönlich, was mögen wir gerade besonders gut? Also wo sagt unsere Nase, yeah, das ist es jetzt im Moment. Ansonsten haben natürlich beide Hydrolate auch sehr unterschiedliche Wirkungen und wir denken uns grundsätzlich auch was bei den Mischungen, die wir in Büchern veröffentlichen, auch wenn man manchmal tatsächlich das ein oder andere tauschen könnte.
Ja, genau. Also im Prinzip ist die Frage ähnlich wie zum Beispiel, kann ich die Milch für meinen Cappuccino, die Kuhmilch, kann ich die durch Hanfmilch ersetzen? Und die schmeckt anders, die riecht anders, die hat mutmaßlich andere Schaumeigenschaften. Möglicherweise, das hängt dann wieder von der Hanfmilchfirma ab, kann man sie tatsächlich nehmen. Aber das ist zu allgemein. Wir sind ja nicht im Bereich der Schulmedizin, wo wir so mit ganz konkreten Molekülen arbeiten. Wobei gerade beim Rosenhydrolat, was nach dieser japanischen Studie, die wir schon so oft erwähnt haben, diese wunderbar entzündungshemmende Wirkung, die Anti-Candida-Wirkung hat und auch die Anti-Quorum-Sensing-Wirkung hat auf das Geplapper von Bakterien, was wir eben erwähnten. Manchmal wollen wir eben ganz bewusst dieses haben, weil eben im Orangenblütenhydrolat ist es einfach noch nicht bekannt. Vielleicht ist es genauso, vielleicht ist es noch besser. Aber gerade Phenylethanol im Rosenhydrolat ist einfach so ein Inhaltsstoff, der ist so, so grandios. Deswegen benutzen wir das halt wirklich sehr gerne für sehr, sehr viele Zwecke. Wir sagen halt auch einfach mal, probieren. Probier's doch einfach. Vielleicht ist es genau passend. Vielleicht ist Orangenhydrolat für dich in deiner Situation sogar tausendmal besser als das, was wir so allgemein im Buch schreiben müssen. Wir müssen ja im Buch quasi für alles schreiben oder beschreiben unsere Erfahrung damit. Und die kann bei jemand anderem völlig anders sein.
Was wir grundsätzlich auch sagen wollen, ist, dass es keinen Schaden gibt, wenn man es tauscht. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, wenn du jetzt ein Hydrolat tauschen musst, weil du vielleicht jetzt kein Lavendelhydrolat, sondern nur ein Rosenhydrolat oder Melissenhydrolat hast, dann ist es grundsätzlich einfach kein Problem, man hat da keine Nebenwirkung zu befürchten. Es könnte sein, dass es für den Zweck, den es bestimmt ist, vielleicht nicht optimal wäre. Aber im Grunde genommen wird kein Schaden entstehen. Und von daher, wie Eliane sagt, gerne einfach auch mal probieren. Wenn ich jetzt einen pubertierenden Jugendlichen oder eine Jugendliche habe und mit viel Akne, dann würde ich per se erstmal zum Orangenblütenhydrolat greifen. Und dann würde ich sogar vielleicht eins nehmen, was Alkohol hat, oder würde sogar noch ein bisschen Alkohol mit reinmachen, weil die Haut eher fettig ist, ein bisschen was Austrocknendes und Desinfizierendes von dem Alkohol noch mit dazu benötigt. Also das sind so Fragen, die man tatsächlich nicht so ganz konkret beantworten kann von unserer Seite. Das ist wirklich, wirklich sehr schwierig. Und da gehört für uns auch dazu, dann unter Umständen mal zu recherchieren oder sich ein bestimmtes Thema anzueignen oder sich mit Themen, die mich gerade umtreiben, näher zu beschäftigen. Das machen wir ja auch jeden Tag. Jeden Tag beschäftigen wir uns, wie du gestern, ganz ausführlich, ja, mit dem Majoran, mit dem Oxytocin. Was gibt es da für Studien dazu? Ich bin gerade bei der Leber mal wieder angelangt, weil die Leber treibt mich extrem um. Und dann will ich einfach mehr wissen. Und dann teile ich auch gerne dieses Wissen, aber ich will es erstmal für mich wissen.
Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist auch das, was mich seit über 30 Jahren antreibt. Am Ende möchte ich es für mich wissen, aber ich habe irgendwie immer so gedacht, es ist ja blöd, wenn ich das so für mich behalte. Warum soll ich das nicht bekannt machen? Ich habe mir früher auch immer gewünscht, weil ich ja aus der Grafik- und Pressearbeit komme, dass ich ein schönes Magazin gestalte und das veröffentliche. Aber ich bin immer zurückgeschreckt vor den Druckkosten, vor der Arbeit. Und ich bin leider ein ziemlich schlechter Teamplayer. Also wenn, dann hätte ich es alleine machen müssen. Oder ich hätte die ideale Person auftreiben müssen, die dann quasi, keine Ahnung, die auf meine komische Art Teamarbeit zu machen eingeht. Und yay, irgendwann habe ich sie dann gefunden und wir spielen uns die Bälle so wunderbar zu. Und das Internet kam natürlich dann auch dazu, dass wir jetzt keine horrenden Druckkosten mehr haben, respektive nur für unsere Magazine Druckkosten zahlen und für unseren Onko-Ratgeber, der gerade in die neue Auflage gehen wird, den sind wir gerade am Bearbeiten. Ja, also das ist einfach so, dieses Teilen finde ich einfach wichtig. Ich bin, glaube ich, so eine Netzwerkerin und deswegen haben wir jetzt auch beschlossen, weil wir einfach keine Kapazitäten mehr haben, so viele Fragen individuell zu beantworten. Es wäre ja auch schade, weil ich glaube, wie man jetzt mitbekommen hat, viele dieser Fragen würden ja auch viele Leute bewegen und unsere Audience, wie nennt man das? Audience heißt es auf Englisch, also unsere Zuhörerschaft, ist mittlerweile richtig groß. Also wir haben unglaublich viele Zugriffe in diesen, was sind jetzt, über 2 Jahren des Podcastens, haben wir wirklich sehr, sehr, sehr viele Zugriffe. Und das heißt, da wird sich auch immer jemand finden, der die dann dankbar ist für die Antwort, die vielleicht bei ihrer Situation ähnlich passt. Aber die nächste Frage, manchmal werden sie auch ein bisschen zynisch. Ne? Also da schreibt dann jemand, ich würde gern etwas die Firma Anführung, wesentlich Abführung erfahren. Ich glaube, die wird hierzu nicht genannt. Vielen Dank für all die Anregungen. Ich bin für Chancengerechtigkeit auf der Welt. Und die passt auch zu der Frage, ob wir in unserem Aromatherapie für Kinderbuch auch die Firma XY nennen. Also das ist auch so ein Themenbereich, der uns ständig erreicht. Also die Firma wesentlich, keine Ahnung, ich habe den Artikel nicht nochmal durchgelesen, wahrscheinlich habe ich da irgendwie geschrieben, dass es wesentlich ist, bei welchen Firmen man die Öle anwendet oder so. Das ist also wahrscheinlich ein bisschen zynisch gemeint. Ich nenne bewusst im Blog keine Namen von den Firmen, bei denen die Anwälte so großzügig austeilen. Manchmal kann man dann die Hintergründe bei den Kommentaren lesen. Also ich mache das ganz bewusst, weil wir einfach von Kolleginnen und Kollegen schon mitbekommen haben, wie die dann von Anwälten angegangen worden sind. Da haben wir keine Lust. Also wir nennen nur Firmennamen von befreundeten Firmen, von denen wir die Geschäftsführer, die Gründer, die wer auch immer in der Firma arbeitet, kennen, schätzen und wo wir ein respektvolles Verhältnis zueinander haben. Das ist ganz, ganz einfach diese Antwort. Und auch in den Büchern haben wir hinten ein Adressverzeichnis. Das heißt, da empfehlen wir genau diese Anbieter, mit denen wir gut klarkommen, die aus Europa sind, also aus der Nähe, wo keine unnötigen Flüge und Transporte und CO2-Belastung entstehen, wo fair und ehrlich umgegangen wird, wo nicht verschwendet wird, wo wirklich Bio verwendet wird und keine Selbstzertifikate. Wir haben die Kriterien ja schon oft besprochen und das sind dann die Firmen, die wir im Anhang unserer Bücher erwähnen. Wir sagen aber nie bei einer Rezeptur, du müsstest das Zitronenöl von X nehmen und das Lavendelöl von Y. Wir überlassen unseren Lesern und Leserinnen die Wahl zu dem, was sie einfach für richtig finden und ob sie auch ethisch arbeiten. Das können wir sowieso nicht überprüfen. Und wenn sie meinen, zur Verschmutzung und CO2-Belastung der Erde beitragen zu müssen, sagen wir halt, ist halt schade, aber ist halt so. Karma wird es dann schon irgendwann regeln. Ne?
Ja, es ist, wir besprechen ja keine ätherischen Ölfirmen in unseren Büchern. Unsere Bücher sind ja dafür gedacht, dass wir unser Wissen weitergeben. Das, was wir wissen und was wir teilen können, teilen dürfen in den Büchern und anderen Menschen zugänglich machen. So wie es Literatur eigentlich ja auch machen sollte. Das hat sich aber auch sehr, sehr geändert in den letzten Jahren. Der Markt ist voller Bücher, die quasi immer nur eine ätherische Ölfirma besprechen und gleichzeitig dann auch andere Firmen schlecht machen, indem sie behaupten, sie haben das beste Produkt. Und das ist einer unserer Grundsätze, dass die Firmen, die wir guten Gewissens empfehlen, und das sind nicht 2, 3 oder 4, das sind mindestens 10 bis 15 unterschiedlicher Firmen, dass diese Firmen es noch nie nötig hatten, unseres Wissens nach von sich zu behaupten, sie hätten das beste Produkt oder die besten Produkte. Das gehört für uns auch in die Kategorie Seriosität, dass wir einfach auch anerkennen, genauso wie wir nicht behaupten können, wir sind die besten Aromatherapeutinnen, Expertinnen, wir wissen alles, anzuerkennen, dass es neben uns und neben den vielen Firmen eben auch andere Mitkonkurrenten gibt, die genauso tolle Sachen haben. Und das macht es eben auch aus, das ist für uns auch ja eine Form von ethischem Verhalten grundsätzlich, dass man andere nicht schlecht machen muss. Und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass wir in keinster Weise finanziell von irgendeiner Firma eben abhängig sind. Wir dürfen unsere Bücher eben deshalb auch so frei schreiben. Das ist eigentlich toll und wir hoffen, dass das immer und immer so bleibt.
Ja, ich habe letzte Woche, glaube ich, war es wirklich so einen herzzerreißenden Nebensatz in einer Dankesmail gehabt, dass eine Person ganz dringend gewarnt wurde, die Öle einer absolut sympathischen und respektvollen Firma, eines Anbieters zu verwenden, mit dem ich über 15 Jahre vor Ort gearbeitet habe, wo ich zweimal im Jahr mindestens war ich bei denen im Haus. Ich habe alles kennengelernt. Ich kenne die 4 Gründer und eine, also es sind 3 Gründer und eine Gründerin. Ich kenne teilweise die Kinder von denen. Also wirklich ein familiäres Verhältnis entstanden. Absolut liebe, nette Menschen, die unglaublich bio-überzeugt sind. Ich war immer amüsiert, wenn ich quasi meine Tasse ausgewaschen habe, dass sogar das Geschirrspülmittel bio ist. Und dann, ja, dann kriegt man so indirekt halt mit, dass vor so einer Firma gewarnt wird, dass sie schlecht gemacht wird. Das ist auf gut Deutsch Rufmord. Und das finde ich, ich finde da gar keine Worte. Ich merke gerade, wie mein Puls hochgeht. Ich finde das so eine Unverschämtheit, dass man das nicht überprüft und dass man nicht guckt, was bedeutet ein europäisches anerkanntes Biosiegel, ein schweizerisches, deutsches, was auch immer, Biosiegel, was steckt da dahinter, was sind das für super Qualitäten, auch Demeter natürlich sich genau mal anzuschauen und stattdessen nachplappern, dass Massenware, die aus den USA importiert wird, dass die besser sein soll. Also was geht in solchen Gehirnen vor? Also ich wirklich, ach nee, komm, wir hören auf. über das Thema zu sprechen, weil da läuft so viel Respektlosigkeit. Das ist einfach wirklich schrecklich. Aber du sagtest eben so schön, wir wissen ja nicht alles, aber du machst doch jeden Tag Kerzen aus Sojawachs, oder?
Nein, sicher nicht. Erstens mal ist Kerzenmachen für mich sowas wie Seife machen. Also ich finde Seifen, ich selbst benutze so gut wie keine Seife. Ich weiß nicht warum, aber ich mag Seifen nicht. Ich finde es so quietschig.
Ich auch nicht.
Aber das heißt ja nicht, dass es keine tollen Seifen gibt. Und die Seifen sind ja auch revolutionär, wenn wir mal betrachten, dass die Franzosen, die aromatherapeutischen Urväter der französischen Aromatherapie mit Seifen quasi viele Leben gerettet haben, weil es ein Hygieneproblem behoben hat, zumindest auch eingeschränkt hat, wo Menschen an Keimen verstorben sind, die heute null Probleme quasi mehr machen. Und da hat es eine einfache Seife geschafft, dieses Problem ja mehr in den Griff zu bekommen. Aber wie gesagt, ich habe noch nie eine Seife gemacht. Ich bewundere die Menschen, die dafür die Geduld haben. Ich bin eher ungeduldig und so ähnlich ist es bei Kerzen, zumal ich auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen dabei habe, ätherische Öle erstens mal in heißen Wachs, der muss sehr heiß sein, damit er flüssig ist, hineinzumischen und dann gleichzeitig dann später nach dem Aushärten diese Kerze wieder anzuzünden und dann wird wieder der Wachs sehr heiß und die ätherischen Öle eben auch. Ich bin dann immer so ja bisschen traurig, dass man die ätherischen Öle dann ja fast ein bisschen verschwendet und sie auch dieser starken Hitze aussetzt. Aber wie gesagt, soll keine Kritik sein. Es gibt Menschen, die mögen das und ich weiß, es gibt auch eine tolle Firma im Allgäu, die ganz, ganz schöne Sojawachskerzen macht, auch mit Blüten von außen, mit echten getrockneten Blüten beklebt. Das sieht wirklich wunderschön aus. Ich selbst bin eben nur jetzt so gar kein Freund davon, auch Duftkerzen anzumachen. War ich auch vor der Aromatherapiezeit nicht. Ich mochte das nie, wenn es irgendwie komisch gerochen hat. Das meistens sehr synthetisch damals.
Aber es ist spannend, ne? Wir kriegen manchmal Fragen zu Dingen, wo wir denken, um Gottes Willen, das ist doch nicht unser Gebiet. Und als wären wir wirklich so, gut, manche Leute sagen das auch, ihr seid ja wie ein wandelndes Lexikon, aber erstens machen wir eben nicht alles, also diese beiden Bereiche, glaube ich, sind wir einfach beide nicht so firm drin. Das heißt, wir wissen auch nicht, wo man so einen Sojawachs kaufen kann oder doch, ich weiß schon eine Firma, aber da mag ich jetzt auch nichts empfehlen, weil ich weiß halt nur eine einzige Firma und ich bin immer für die Vielfalt. Wir können nicht alles wissen, wir können nicht alles riechen, wir können nicht alles beantworten. Und was wir ganz schwierig finden, wenn Leute uns fragen, ich habe die Salbe, das Nasenspray, die Brustcreme oder was auch immer von der Firma XY genommen und ist die okay und sind da echte ätherische Öle drin oder so. Das sind Fragen, die haben wir überhaupt nicht gerne, weil da muss man sich an die Hersteller wenden. Da muss man die fragen und wenn man ein schlechtes Gefühl hat, wegen des Inhaltsstoffes X oder Y, muss man einfach dort fragen und eine Stellung Name erwarten. Also das können wir nicht sagen, selbst wenn wir es wollen. Nein, machen wir nicht. Aber das passt ja auch zu der Saunafrage, wo du dann doch ein bisschen mehr Expertin bist als ich.
Kannst du die kurz vorlesen?
Ja, da hatte einfach jemand gefragt, welche Öle kann man für die Sauna verwenden. Da hatte ich eine Antwort gegeben, dass ich das nicht so gut weiß. Und da hattest du dann dich noch eingehängt, ganz kurz, dass es dazu, glaube ich, eine richtige Fortbildung bei unserem lieben Freund aus Südtirol gibt.
Genau, das stimmt. Also wir selbst nutzen auch ätherische Öle in der Sauna. Auch da gibt's ganz, ganz viel Kritik. Das ist jetzt wiederum so meine Leidenschaft oder die meines Mannes, gerne in die Sauna zu gehen und zwar nicht mit synthetischen Düften. Das finde ich äußerst problematisch. Dann lieber mit reinem Wasser aufgießen, als irgendwelche komischen Moleküle aus dem Labor auf die Steine zu machen, die dann unter Umständen extreme Atemwegsprobleme verursachen können. Wir haben selbst einige Freunde, die Saunameister sind in öffentlichen Saunen. Von einem wissen wir, dass der unglaubliche gesundheitliche Probleme entwickelt hat in den letzten Jahren seiner Tätigkeit und daher seinen Saunameistertitel quasi an den Nagel hängen musste. Aber es gibt wirklich eine Firma, nämlich die Firma Berggieler in Südtirol, die sind spezialisiert, beziehungsweise der Franz Niederkofler, der unterrichtet auch Saunameister und kann ganz, ganz viele Tipps und Tricks geben, wie die ätherischen Öle sinnvoll und vor allen Dingen schonend in der Sauna angewendet werden.
Ja, dann noch eine Frage respektive, manchmal kriegen wir ja auch Forderungen und nicht direkt Fragen, gell?
Darf ich Sie um Präzisierung Ihres Rezeptes im Buch Aromatherapie für Frauen, Seite 271, Vaginalzäpfchen bitten, beziehungsweise wird hier von den 100%igen Ölen geschrieben. Gemäß Ihrem Blogbeitrag, Frau Zimmermann, vom 16.10. wird fürs angegebene Rezept für die Vaginalzäpfchen 10%iges Öl der Zistrose, Rose und Melisse verwendet. So, Eliane, jetzt haben wir den Salat. Was hast du denn da geschrieben?
Ich widerspreche mich auch noch, na sowas.
Ja, das ist einfach so eine Sache. Wir haben es auch schon öfter erwähnt. In Büchern ist es oft so, dass wir uns zum einen für die Bezeichnung der Öle von vornherein entscheiden müssen. Wir haben von keinem Buch, was wir bisher geschrieben haben, die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, hier nehmen wir Melisse 100%, hier nehmen wir 10%, sondern der Verlag hat quasi gebeten darum, dass wir uns auf eine Form des ätherischen Öls verständigen und die auch so durchgehend benutzen. Das ist fürs Lektorat einfacher, das ist weniger erklärungsbedürftig und von daher haben wir uns tatsächlich im Frauenbuch für die Bezeichnung Melisse, Rose, Zistrose entschieden, obwohl wohlwissend zum einen es natürlich die 10%igen Varianten gibt und zum anderen stammt diese Rezeptur aus unserem Buch, da geht es um die HPV-Geschichte, von der wir wissen, dass viele Frauen das mittlerweile gerne ausprobieren möchten, einige davon auch, wie wir heute wissen, mit großem Erfolg, dass die Frauen dann verunsichert sind, erstens mal über den Preis. Rose, Zistrose, Melisse sind sehr kostenintensive ätherische Öle, kostspielig und dann kostet so eine Rezeptur schon mal nahe an die 60, 70, 80 Euro, eventuell sogar ein bisschen mehr, wenn man alle Zutaten nicht zu Hause hat und alles kaufen muss. Und die Rezeptur stammt im Buch von, nach Rücksprache haben wir die erarbeitet mit der Dorle Hamm. Und die Dorle Hamm, die Dorothea Hamm, ist Apothekerin. Und als Apothekerin hat sie natürlich in ihrer Apotheke andere Möglichkeiten und mischt anders, hat viele, viele Erfahrungswerte. Und da wir sie angelehnt haben an Ihre Empfehlung, haben wir genau die Öle auch so benutzt, wie sie sie in ihrer Apotheke benutzt hat. Wir haben uns dann aber entschieden auch und haben uns lange überlegt, auch im Hinblick dessen, dass unsere Interviewpartnerin im Podcast über HPV, den wir auch nochmal verlinken, die sich entschieden hatte, nur die prozentualen ätherischen Öle zu verwenden. Rose 10%, Melisse 10%. Sie hat das eigenverantwortlich für sich entschieden und hatte so einen tollen Erfolg, haben wir uns dann entschieden, wenn wir darüber schreiben und sprechen, können wir durchaus auch wieder im Hinblick auf unsere Umwelt und die Pflanzen und die Verschwendung auch diese Dosierungen empfehlen. Und die haben trotzdem oder bringen trotzdem Erfolge. Und das hat sich auch herausgestellt bei all den Frauen, die es nachgemacht haben bisher und die uns eine Rückmeldung gegeben haben, hat es auch mit der Verdünnung funktioniert.
Ja, weniger ist oft mehr. Und gerade im sensiblen Schleimhautbereich, welcher Schleimhäute auch immer, da geht es also speziell um den Vaginalschleimhautbereich, ist generell zu empfehlen, gerne erstmal mit wenig anfangen. Und wenn man dann das Gefühl hat oder wenn Frau dann das Gefühl hat, das bringt nicht wirklich was und die Probleme halten an und der Juckreiz geht nicht weg, dann kann man ja ein bisschen hochgehen. Ich glaube, das ist auch so, wie ich quasi wirklich trainiert worden bin. Immer erst mit wenig anfangen, auch vielleicht mit weniger Ölen. Und je nachdem, wie sich es dann entwickelt, kann man sowohl die Dosierung als auch die Ölanzahl vielleicht verändern. Also immer wieder dieser Appell an die Eigenverantwortlichkeit, experimentieren und gerne beim Experimentieren erstmal mit wenig anfangen. Und gerade bei diesen drei Ölen hat sich so im Laufe der Jahrzehnte herausgestellt, die wirken, ja, wir haben den Eindruck, manchmal sogar besser, wenn sie so gering dosiert sind. Es könnte so in diese Richtung, wie das Prinzip der Homöopathie ist, dass manchmal diese Information ausreicht, dass ein kleiner Hauch ausreicht und man gar nicht so viel Materie braucht. Das ist einfach dieses Anschubsen. In der Naturkunde sprechen wir von der Modulation und der Regulation. Wir sind ja ein Teil der regulativen Heilkunde. Das heißt, oft reicht dieses Anschubsen und dann sagt der Körper sich sozusagen, oh, da war ja mal was, da könnte ich jetzt mal, keine Ahnung, die Schleimhaut erneuern, da könnte ich die Keime mal wegschicken und ach, da hatte ich ja noch irgendwelche Blutkörperchen, die auch hier hilfreich wären. Das heißt, ätherische Öle sind oft so eine Art Erinnerung an den Körper, schmeiß jetzt mal deine Selbstheilungskräfte an. Und jetzt gerade im Zeitalter Nervens und Schlechtmachens und Mobbens von Homöopathen. Da wird einfach nicht verstanden, dass wir Menschen nicht nur eine Ansammlung von Molekülen und Substanzen sind, sondern dass da einfach noch ein viel höheres Prinzip dahinter ist. Und dieses Prinzip spricht einfach gerne auf solche subtilen Erinnerungen, Impulse, kleine Fußtritte an. Und da ist dann eben tatsächlich oft diese große Menge zu viel. Aber beides ist nicht falsch. Und wir sind eben, wir sind keine systematisch arbeitende und ausspuckende Rezeptproduktionsanlage. Wir denken dann in einer Woche an irgendeine Person und drei Wochen später denken wir an eine andere Person und dadurch fallen dann unsere Rezepturen auch manchmal sehr unterschiedlich aus. Und auch bei so Fragen, hast du da jetzt zwei oder drei Tropfen verwendet? Das kann man so auf die Ferne sowieso nicht sagen. Immer wieder dieser Appell, Eigenverantwortung.
Und die Frage hatten wir auch jetzt diese Woche in Bezug auf unser Buch Aromatherapie für Kinder. Da ging es um die römische Kamille. Und es ist auch so, dass es noch nicht so ganz lange von jedem ätherischen Öl oder von den ganz kostbaren Ölen auch Verdünnungen gibt. Und wir haben aber jetzt so viele Verdünnungen auch von Jophil in unserem Shop, die auch auf unsere Anregung hin zum Teil gemacht haben, weil wir gesagt haben, es reicht uns völlig aus, wenn wir die Kamille römisch in 10% haben. Wenn wir das Kelleröl, also K-H-E-L-L-A-Öl, das Kelleröl in der Verdünnung haben. Wir brauchen nicht dieses sehr kostspielige Öl, was oft mit einem Tropfen auch extrem hoch dosiert wäre in der Mischung, sondern es reicht dann auch aus. Und manche Rezepturen sind halt noch von uns im Internet zu finden, die noch mit den 100% Ölen sind. Heute würden wir sie anders machen, aber wir können auch nicht alles durchforsten und schauen und korrigieren. Das funktioniert eben auch nicht. Und Eliane, an dem Zusammenhang müssen wir vielleicht noch ganz kurz noch eins sagen. Wir kriegen ja dann immer die Frage, ja, muss ich dann 10-mal so viel nehmen, wenn ich die Verdünnung nehme? Auch das ist eine Art und Weise, die wir nicht befürworten, sondern wir sagen, ja, du kannst dann gerne 2-3 Tropfen mehr nehmen, aber bitte nicht 10-mal so viel, weil man kann das nicht in Relation setzen.
Wir arbeiten ja auch nicht mit Milligramm. Wir sind keine Apothekerinnen, die verpflichtet sind, ihre Standardrezepturen aufzuschreiben, aufzubewahren, zu dokumentieren, bla bla bla. Wir arbeiten mit Menschen, wir arbeiten mit lebendigen Wesen. Wir betrachten diese Menschen auch als lebendige, ganzheitliche Wesen, auch und gerade mit ihren gefühlsmäßigen Hintergründen, die immer einen Einfluss auf Heilungserfolge und Ähnliches haben. Und darum können wir einfach und wollen auch gar keine Standards rausgeben. Unsere Rezepturen, unsere Empfehlungen sind Einladungen, sind in etwa Hinweise. Und bei manchen Ölen ist es völlig egal oder auch bei Hydrolaten sprühe ich da einmal oder dreimal. Das muss jeder für sich fühlen. Wie geht es mir damit? Man kann das nicht vergleichen, nehme ich jetzt eine oder drei Tabletten oder gar 5 Tabletten Aspirin. Ja. Es geht einfach. Wir bewegen uns auf einer völlig anderen Ebene. Aspirin und andere Medikamente sind für akute Sachen und sind standardisierte Sachen. Und das ist ja auch gut so, weil wenn ich dann mal eine Tablette brauche, dann erwarte ich natürlich auch, dass die so wirkt wie, ich nehme so selten Tabletten wie vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Bei anderen mag es das eher lauten wie vor 1 Monat, wie vor 2 Monaten. Dann will ich das auch. Ne? Und dann ist es auch gut so, dass wir sowas haben. Aber wir bewegen uns einfach in einem anderen Bereich sozusagen.
Das ist wie diese Krankenschwester, die bei mir jetzt ihre Prüfung macht und ihre Projektarbeit eingereicht hat, geschrieben hat, dass es wunderbar funktioniert, die Anwendung ätherischer Öle auf der Intensivstation, dass sie tolle Erfolge sieht, dass die Patienten viel ruhiger sind, weniger Ängste haben, besser schlafen können, besser zur Mitarbeit bereit sind. Aber was die Kollegen bemängeln, dass man so oft nachlegen muss. Ja. Das ist genau der Punkt. Das sind eben Dinge, die wir nicht einmal machen und dann sind wir für immer beruhigt und können die ganze Nacht durchschlafen oder haben nie wieder Schmerzen, sondern das macht eben auch die Naturheilkunde aus. Zum einen finde ich das positiv, weil ich kann es damit auch besser regulieren. Ich weiß, dass so eine Wirkung, anders als bei einer Tablette, nicht stundenlang anhält und ich unter Umständen mit den Nebenwirkungen zu kämpfen habe, sondern dass ich weiß, nach einer halben oder nach einer Stunde kann es schon wieder anders sein, falls ich was nicht vertrage. Und auf der anderen Seite muss ich, das ist wohl ein Nachteil dann wiederum, alle paar Stunden einfach nochmal eine Anwendung hinterher schieben.
Ja, aber andererseits, manchmal kommt die Kugel ins Rollen und dann reicht manchmal tatsächlich auch 1 oder 2 Anwendungen und die Sache heilt sich selbst. Ja. Es ist also nicht so. Naja gut, wir werden, glaube ich, auch in dem Glauben gehalten, dass allopathische Medikamente immer und 100%ig und bei allen Menschen gleich wirken. Da weiß man ja auch inzwischen mehr als genug drüber, dass dem halt überhaupt nicht so ist. Sowohl bei Wirkung als auch bei Nebenwirkungen gibt es extremste Unterschiede, gerade bei den Nebenwirkungen. Das wird uns halt oft auch noch verheimlicht. Also bitte einfach so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen lockerer, ein bisschen spielerischer dran gehen, wie so ein Kind, was einen Turm baut. Wenn der Turm umfällt, dann baut es vielleicht ein Klötzchen ein bisschen anders. Einfach so ein bisschen natürlicher einfach an die ganze Sache rangehen, wäre so unsere Einladung. Ne?
Und Vertrauen, sich selbst und seinem Gefühl wieder mehr vertrauen. Das darf man. Also das ist sogar erwünscht.
Ja, also wenn man sich so ein bisschen mit der, das ist jetzt wieder so ein heißes Gebiet, mit der wirklich fast alternativen Medizin oder Beeinflussung des Menschen befasst und mal wirklich ehrliche, gute Dokumentationen anschaut, wie wir durch unsere Gedanken beeinflusst werden, wie Gewebe durch Gedanken beeinflusst, wie zum Beispiel lebendiges Gewebe im Petriglas, habe ich gerade vor ein paar Tagen in der Doku gesehen, da hat man Blutproben genommen. Die eine Blutprobe hat man so hingestellt, dass ein eingeladener, vor allen Dingen Obertonmusiker, so ein ganz begnadeter Sänger, hat quasi neben dieser Blutprobe gesungen und genau dasselbe Blut, quasi die Hälfte davon, wurde in einen Faradayschen Käfig gestellt, also abgeschlossen, sozusagen in den Safe gestellt. Dunkel, kalt, still. Also nee, kalt nicht, Temperatur man gleich. Still, maximale Stille. Und die Blutproben, die wurden dann untersucht und die waren so unterschiedlich. Das besungene Blut hat so anders reagiert und es hat so viel länger, haben da die einzelnen Partikel, Blutkörperchen und so gelebt. Das wollen wir ja, das verbietet uns, sowas zu denken und zu untersuchen, verbietet uns ja die moderne Medizin, die moderne Wissenschaft. Aber ich finde das sehr, sehr spannend und ich finde diesen Anteil der Menschlichkeit auch in der Pflege, dieses Sprechen mit jemandem, das Berühren mit jemandem, es muss ja nicht gleich singen sein. Das macht ganz viel der Heilung, der Regeneration und des Wohlfühlens aus. Und da sind wir eben mit unseren ätherischen Ölen mehr in diesem Bereich zu Hause.
Ja, Eliane, ich glaube, wir haben noch für viele Folgen viele Fragen, aber vielleicht ist es jetzt diesmal anders, nachdem wir uns wirklich entschieden haben, diese Fragen in dem Podcast selbst zu beantworten, fordern wir doch jetzt tatsächlich auch auf, wenn ihr bereit dazu seid, zu warten, bis eure Frage in einer Podcast-Folge beantwortet wird, das werden wir jetzt hin und wieder tun, dann dürft ihr gerne weiter Fragen stellen an unsere Feedback-Adresse feedback@aromatherapie-für-die-ohren.de. Wir verlinken das auch unten nochmal. Und damit haben wir die Möglichkeit, vielleicht nicht nur die Frage dir persönlich, sondern auch den anderen Menschen, die ähnliche Fragen haben, zu beantworten. Und alle können davon profitieren und nicht nur einer, der dann eine Mail beantwortet bekommt. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Und bis dahin würden wir gerne auch darum bitten, dass ihr uns weiterhin unterstützt, unsere Beiträge teilt, kommentiert. Auch das ist toll. Das kann man mittlerweile bei Spotify auch tun. Man kann dort kommentieren, man kann einen Stern dalassen, um unseren Podcast zu bewerten, der wirklich locker 5 Sterne bisher nur hat. Wir hoffen, das bleibt so und freuen uns darüber sehr. Ansonsten könnt und dürft ihr gerne auch spenden. Wir haben beide Spendenformulare auf unserer Seite. Ihr dürft aber auch uns mit einem Einkauf in unserem Shop unterstützen. Ja, und vor allen Dingen uns weiterempfehlen. Vielen Dank dafür und ich wünsche bis zum nächsten Mal ein schönes Wochenende. Tschüss, sagt die Sabrina.
Und ich hole jetzt noch mal länger aus, weil ich habe so das Gefühl, wir bieten in unseren Produkten, es sind ja so viele, aber man muss ja nicht bei manchen Plattformen dabei sein. Wenn jemand aufmerksam unseren beiden Websites mit sämtlichen Artikeln und Downloads folgt und unsere Podcasts anhört, dann ist das mehr als jedes sogenannte Fernstudium, was wir bislang so gezeigt bekommen haben. Das heißt auch wieder Eigeninitiative, nicht ständig Fragen stellen, sondern selber suchen, selber anhören, Hausaufgaben machen. Das macht man in jeder Ausbildung. Keine Ausbildung besteht nur daraus, dass man irgendwo hingeht und dann nach Hause geht und die Sache dann abhakt, sondern dieses selber mitschreiben. Wir haben ja auch viele Feedbacks, dass Leute sagen, ich kann bei euch nur mithören, wenn ich mitschreibe. Also wir bieten da eine riesige Möglichkeit, im Grunde genommen fast eine Ausbildung an. Und ja, also dabei ganz viel Freude. Wir wissen ja, dass es viele Leute auch so annehmen und fordern einfach auf, es noch mehr als solches zu betrachten. Ja, ich sage einfach Tschüss für heute, schönes Wochenende, die Eliane.